Herzlich willkommen zu Im Wesentlichen keine Beanstandung, dein Podcast zum Thema Wirtschaftsprüfung. Mein Name ist Urs.
Und mein Name ist Tobi.
Zusammen haben wir über 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel und wir geben dir einen Einblick in den Alltag, den Beruf und die Aufgaben von Wirtschaftsprüfern.
Ob du dich als Student für den Beruf interessierst oder ob du dich als Einsteiger besser für deine Arbeit vorbereiten willst, bei uns bekommst du praxisnahe Do's and Don'ts für deine Zukunft. Hier bleibt keine Erbse ungezählt.
Weißt du, wie das früher immer auf den Studentenpartys war? Die Coolen kamen eigentlich immer, wenn es schon zu spät war, ganz zum Schluss.
Ist es so?
Ja, doch, das war immer so. Und deswegen schauen wir uns heute auch mal die Ereignisse nach dem Abschlussmittag an.
Ja, wenn man zu spät kommt, dann verpasst man das halbe Leben.
Genau.
Okay, warst du der Coole oder warst du rechtzeitig?
Ich war immer 5 Minuten vor Beginn da.
Ja, wirklich? Das war die Frage der Perspektive.
Das Wichtigste war, dass man nicht der war, der die Party gegeben hat.
Das stimmt, Schachmatt. Ja, genau. Das ist immer das ist sehr wichtig. Ja. Das kann mal immer blöd ausgehen. Ja, genau.
Sehr gut.
Wir haben heute ein spannendes Thema.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allem auch insofern aktuelles, weil es im jetzt gerade geschriebenen Wirtschaftsprüferexamen im Modul Prüfungswesen Teil einer Klausur war. Mhm. Insbesondere aus Bilanzierungssicht. Deswegen wollen wir heute auch erstmal auf die Bilanzierungssicht eingehen. Und dann gucken wir uns auch noch im zweiten Teil an, was der Prüfer eigentlich im Rahmen der Abschlussprüfung zu beachten hat und wann er welche Prüfungshandlungen durchführen muss zu solchen Ereignissen.
Mhm. Und jeder weiß ja, im WP-Examen ist man immer ein bisschen nervös.
Das stimmt.
Immer ein bisschen kritisch. Deswegen dachten wir jetzt, wir greifen einfach mal das Thema auf, diskutieren es einmal durch. Und dann schauen wir einfach mal, wo wir am Ende stehen bleiben. Und ob wir dann am Ende die Coolen sind oder nicht, das sehen wir dann. Gut. Mit was starten wir, Tobi?
Ja, vielleicht sollten wir uns erstmal damit beschäftigen, was sind eigentlich Ereignisse und was ist der Abschlussstichtag sozusagen. Ich glaube, das ist relativ einfach, aber was meinen wir damit? Ich glaube, es ist selbsterklärend. Es sind solche Ereignisse, die nach dem Abschlussstichtag, also zum Beispiel nach dem 31. Dezember passieren, der so eigentlich erstmal nichts mit dem Geschäftsjahr zu tun haben. Und wir wissen ja immer so ein bisschen, das gilt das Stichtagsprinzip. Wir gucken eigentlich bei der Bilanzierung, was innerhalb eines Geschäftsjahres passiert. Und da gibt es jetzt aber Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, die sich unterschiedlich auswirken können. Und da sind die Schlagwörter eben einmal wertbegründend und einmal werterhellend. Was ist denn werterhellend?
Das ist wirklich immer eine schwierige Frage. Also bei meinen Studis da in Konstanz, die haben sie da auch mal ein bisschen so Schwierigkeiten damit, das zu unterscheiden. Und ich frage immer, warum wertbegründen, werterhellen? Leuchtet das dann? Ja, könnte man so meinen. Werterhellend ist quasi, wenn etwas schon vor dem Stichtag da war, ganz einfach gesagt. Und es werden aber im Laufe der Zeit bis zur Finalisierung des Jahresabschlusses oder tauchen neue Erkenntnisse auf oder Sachverhalte. Und deswegen ist quasi die ursprüngliche Einschätzung nicht richtig oder nicht vollständig gewesen und damit ist werterhellend zum Stichtag wiederum und damit im Jahresabschluss zu berücksichtigen.
Genau, es wirft also eigentlich nochmal Licht auf was schon da war und bisher noch so ein bisschen verborgen war, im Dunkeln vielleicht.
Genau, und jetzt in deiner Analogie zu sprechen mit den Coolen oder den Uncoolen, ja. Bei dem Licht ist das immer so die Sache, gerade spät nachts. Mhm. Ja, schwierig, wenn man denn erleuchtet wird nachts. Gefällt dem einen oder anderen auch nicht so, gerade in einer entsprechenden verantwortlichen Position. Aber ist immer sehr wichtig, es gilt das Stichtagsprinzip. Darum auch immer gut daran, sich zurückzubesinnen und zurückzuerinnern, wie man damit umgehen will.
Genau. Ja. Und ich glaube, es ist jetzt aus unseren Erläuterungen auch schon rausgekommen. Werterhellend heißt natürlich dann auch, es ist noch zu berücksichtigen im Abschluss. Ja.
Und wertbegründen. Werterhellend berücksichtigen, wertbegründen nicht.
Genau, richtig. Manchmal schwierig.
Habe ich es nicht gesagt gerade? Okay, doch. Egal. Ja, doch. Okay. Du wolltest ja nochmal pointieren. Okay.
Demgegenüber eben die Wertbegründeten, die dann eben nicht zu berücksichtigen sind. Also logischerweise solche Ereignisse, die zum Abschlussstichtag, zum Bilanzierungsstichtag noch nicht vorhanden waren, die jetzt neu aufgekommen sind und im Aufstellungszeitraum dann eben ja, entstehen, bekannt werden, aber eben nicht mehr im Abschluss zu berücksichtigen sind.
Ja, ist die Frage, die sich eigentlich immer dreht, im Januar, Februar insbesondere. Ich finde irgendwie, die Tatsachen werden immer weniger diskutiert, je später dann der Jahresabschluss geprüft wird, warum auch immer. Aber dieses werterhellend, wertbegründende Thematik ist ein schwieriges Thema teilweise, weil es sich auch so ein bisschen überschneidet und manchmal so ein bisschen gegen das Bauchgefühl geht. Mhm. Ja, und das klassische Beispiel, was ich in der Vorlesung mache, ist die Rakete. Jeder kennt die Rakete. Ich weiß gar nicht, da werden sie auch schon mal einen Podcast. Also die Rakete, bestimmt, die an Silvester abgeschossen wird. Ja. Sie fliegt vor dem 31.12. 0 Uhr nachts, also zum Jahreswechsel quasi.
Die Uncoolen, die zu früh schon die Raketen schießen.
Richtig, ja. Uiuiui. Genau, die fliegt schon mal rein, die Halle brennt ab. Ja, das ist, dann ist es quasi schon passiert vom Stichtag. Oder die Rakete fliegt halt um 0 Uhr 1 in das jeweilige Produktionsgebäude und es brennt ab. Dann ist halt wertbegründen. So. Ja. Und manchmal ist es schon schwierig, vor allem wenn man sich überlegt, dieses Gebäude stand zum Stichtag mit 3 Millionen in der Bilanz. Ja, und die fliegt am 0 Uhr 1, also im nächsten Jahr erst in das Produktionsgebäude und ich habe den mit dem vollen Wert zu bilanzieren.
Ja, ich finde, man muss da einfach als Bilanzierender und als Prüfer manchmal so ein bisschen die Logik auch ausschalten, den Kopf ausschalten und akzeptieren, dass was geschehen ist, was ich einfach nicht berücksichtigen darf, obwohl ich es weiß. Und ja, wie du sagst, das ist manchmal dann gar nicht so einfach und muss man dann einfach auch so akzeptieren, ja, und ignorieren.
Und das machen wir auch.
Genau.
Ja. Genau, das sind so die Unterscheidungen zwischen Wert begründen, Wert erhält. Wir dachten, wir nehmen mal ein paar Beispiele rein. Jetzt erstmal ein bisschen sachter.
Ja. Sachte finde ich jetzt gut.
Ja?
Das erste, mit dem wir einsteigen würden, ist nämlich das, was wahrscheinlich jeder noch so damit verbindet, die Corona-Pandemie.
Ja, stimmt.
Die eben ein so ein Beispiel war. Wir erinnern uns alle ein bisschen zurück. Die wirklich aufgetreten erstmals, vor allem in Deutschland, ist die Corona-Pandemie eben erst im Jahr 2020. Januar, Februar war der Zeitraum. Und damit war es eindeutig kein Ereignis mehr, das für den Jahresabschluss 2019 relevant war. Ja. Da gab es dann auch entsprechende Stellungnahmen. Und damit durfte ich natürlich auch wirtschaftliche Auswirkungen aus der Corona-Pandemie nicht mehr in meinem Jahresabschluss zum 31.12.2019 berücksichtigen.
Ja. Was auch merkwürdig war, ehrlicherweise. Aber es war eine lange Diskussion.
Es war eine lange, das stimmt.
Vor allem, weil man ja auch schon wusste, dass es schon früher im internationalen Kontext aufgetreten ist oder nicht. Aber es ist schon immer eine Diskussion, genauso wie der Ukraine-Krieg. Mhm. Ähnlicher Sachverhalt, ich glaube, es hat ja im Februar begonnen oder so.
Ja.
Das war ja auch noch Highzeit für die ganzen Jahresabschlussaufstellungsprozesse, vor allem bei börsennotierten Gesellschaften. Da kamen dann schon viele Diskussionen raus, aber es geht halt das Stichtagsprinzip und wenn es davor nicht da war, dann war es einfach nicht da.
Genau, so ist es.
So, aber den sieht man dann immer im Anhang, die entsprechenden Erläuterungen. Das ist auch sehr wichtig. Das ist auch so ein kleiner Fakt. Vor kurzem sich die gesetzliche Regelung geändert hat, dass vom Lagebericht in den Anhang rübergeschwappt ist. Ja, und den
auch schon wie ein paar Jahre her.
Aber Nachtragsberichterstattung, ja, das stimmt, ja auch schon ein paar Jährchen. Mhm. Ja. Welchem Zuge haben Sie das denn gemacht? Beruck? Das gar nicht.
Kann ich
nicht sagen. Ich glaube, Beruck war es. Aber ist auch egal. Also man berichtet jetzt darüber im Anhang, dass eben, wenn Nachstichtagsereignisse aufgetreten sind, die von wesentlicher Bedeutung sind, dass man eben darüber berichtet. Deswegen hatte dann fast jeder so eine Standard-Klausel-Formulierung sowohl über den Ukraine-Krieg als auch über die Corona-Pandemie drin.
Ja.
Und das ist eine super seltene Ausnahme, aber irgendwie hat sich das da in diesen Jahren extrem gehäuft.
Und klar, im Lagebericht habe ich natürlich auch entsprechende Prognoseteile, Chancen und Risiken, die ich darstellen muss. Da kann ich oder muss ich dann natürlich auch auf solche Ereignisse noch Bezug nehmen, wenn es sich auswirkt auf mein Unternehmen, aber eben nicht mehr auf entsprechende Angaben aus Bilanz, G&V und Zahlenwerk.
Ja, und auch da ein kleiner Funfact, also wenn man Jahresabschlüsse hat mit abweichendem Geschäftsjahr, geht natürlich die Regelung zum 31.12. nicht auch zum 30.06. Und da hatte ich mal ein interessantes Gespräch drüber. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ja, das ist nach dem 31.12. aufgetreten, deswegen berücksichtige ich meinen Abschluss am folgenden 30.06. nicht. Das macht natürlich wenig Sinn.
Absolut, genau.
Also gerne gut. Birne einschalten, schadet meistens nicht.
Dann begeben wir uns jetzt mal noch in die Schiffsfahrt, liebe Urs.
Ja. Wir haben ein kleines Beispiel rausgesucht und überlegt, was man so ein bisschen vorstellen könnte. Das eine wäre eine Reederei, deren Schiff über den Ozean schippert. Hat man ja auch oft das Thema mit der Periodenabgrenzung in der Umsatzrealisierung. Stimmt,
schwimmende Ware.
Genau, schwimmende Ware. Ist es das Schiff schon in Brasilien oder ist es noch nicht in Brasilien oder ist es schon aus China losgefahren oder nicht aus China losgefahren? Ewige Diskussion. Inzwischen, kleiner Tipp, gibt es ja sowas wie Flightradar auch für Schiffe.
Mhm.
Da gibt es auch Webseiten, da kann man eine gewisse Historie nachvollziehen. Da kann man mal reingucken, wenn man wissen will, wann das Schiff wirklich losgefahren ist. Egal. Und wenn jetzt dieses Schiff am 1.1. um 1 Uhr nachts ein Leck hat plötzlich und es tritt auf und es sinkt ab diesem Zeitpunkt, weil es immer dagegen gefahren ist beispielsweise, dann ist das quasi ein wertbegründetes Ereignis. Ja. Selbst wenn es mit einem sehr hohen Buchwert in der Bilanz drin wäre, würde man es nicht abschreiben, würde aber eine entsprechende Angabe aufnehmen müssen.
Definitiv. Ja, ist relativ nah, glaube ich, das Beispiel zur Rakete und der Lagerhalle.
Ja.
Aber genau, es kommt halt darauf an, wann ist dieses Schiff untergegangen.
Ja. Spannend wird es natürlich, wenn das Schiff irgendwie um 23.50 Uhr irgendwas rammt, der Boden ist schon aufgeschlitzt, der fährt aber noch eine Stunde weiter, bis es jemand bemerkt, dann ist es wiederum ein anderer Sachverhalt, weil das wäre dann Werterhalt. Ja,
kannst dich also fragen, wann die Titanic dann abgeschrieben wurde. Ja. Weiß ich nicht, welches Datum das war.
Ob es da die Fragestellung schon gab, weiß ich jetzt auch nicht.
Genau.
Zu dem damaligen Zeitpunkt.
Gut, dann gehen wir doch mal noch zu einem bisschen erfreulicheren Thema. Das Ganze kann natürlich auch in Prämien und in Bonizahlungen ein Thema sein. Da war natürlich in den letzten Jahren auch die Inflationsausgleichsprämie ein typisches Thema. Und da haben wir auch noch manchmal die Frage, wann wurde diese Bonuszahlung, diese Prämienzahlung eigentlich vereinbart oder wann wurde sie kommuniziert? Wann konnten die Mitarbeiter damit rechnen, dass sie die erhalten haben? Und wenn es natürlich schon erste Anzeichen gab oder wenn es entsprechende schriftliche Vereinbarung oder zumindest Kommunikation gab im alten Jahr, könnte es unter Umständen eben ein erhellendes Ereignis sein, wenn dann im neuen Jahr alles festgezurrt wird sozusagen. Und wenn es halt erst im neuen Jahr versprochen wurde, die Inflationsausgleichsprämie, dann hat man natürlich auch keine entsprechende Rückstellung bilden müssen für diese Prämie.
Ja, auch ein Dauerthema. Geschäftsführer, Tantieme, Abfindungen, Klassiker, dass man sagt, okay, wann wurde es wirklich kommuniziert, wann wurde der entsprechende Beschluss gefasst und den Mitarbeiter entsprechend gekündigt oder hat diese Bonuszusammlung zugesagt. Und es kommt tatsächlich sehr häufig vor, dass es dann doch nach dem Abschlussstichtag war.
Mhm.
Deswegen ist es immer eine wichtige Frage zu fragen, wann sind denn diese Tatsachen eingetreten?
Ja, und gerade bei der Inflationsausgleichsprämie war natürlich auch manchmal so ein bisschen das Thema, gab es jetzt schon eine Betriebsversammlung, wo vorne der Geschäftsführer stand und gesagt hat, und ihr kriegt übrigens folgenden Betrag sicher zugesagt. Ja, dann gibt es wahrscheinlich noch keine schriftliche Vereinbarung in irgendeiner Form, aber es gab mal eine sichere mündliche Zusage. Dann kann man auf jeden Fall drüber nachdenken, dass da eine Rückstellung zu bilden wäre.
Ja. Immer wieder ein Dauerthema, tatsächlich Dauerbrenner.
Ja,
genau.
Genauso ein Dauerbrenner ist natürlich die Abschreibung, die Wertberichtigung von Forderungen. Wenn wir auf das Thema Insolvenzen kommen, Zahlungsunfähigkeiten.
Auch gerade wieder sehr aktuell leider.
Definitiv. Dann stellt sich natürlich auch immer die Frage, wann ist denn diese Insolvenz jetzt wirklich bekannt geworden? Gab es schon Anzeichen im alten Jahr, auf der Grundlage man dann eine entsprechende Wertberichtigung auf jeden Fall bilden muss, vielleicht sogar auch die Forderung schon ausbuchen muss. Wenn die Zahlungsunfähigkeit aber erst im neuen Jahr wirklich eintritt und dann auch bekannt gegeben wird und es noch keine Anzeichen gab, dann ist es natürlich ein wertbegründendes Ereignis im Aufstellungszeitraum. Und dann habe ich auch keine Wertberichtigung zu bilden.
Ja, also auch ein Dauerbrenner. Wann ist die Insolvenz quasi eingetreten, wann nicht? Es gibt ein Register, das nennt sich insolvenzbekanntmachungen.de.
Das ist übrigens muss ich jetzt ein bisschen lästern, aber die unseriös klingendste Homepage von einem offiziellen Portal, muss ich sagen.
Das stimmt. Aber immer mal wieder ein Blick wert tatsächlich. Also wenn man einen großen Debitor oder einen großen Kreditor hat, aber Kreditor ist das nicht so entscheidend, aber einen großen Debitor, dass man einfach mal schaut, gibt es den überhaupt noch oder ist der insolvent gegangen? Dann kann man den Firmennamen eingeben, Enter drücken und dann sieht man, ob der Insolvenz angemeldet hat oder nicht, weil dort wird das auch entsprechend publiziert.
Das stimmt. Okay, ich glaube, das sind so ein paar Beispiele aus Bilanzierungssicht, die wir durchgesprochen haben. Jetzt können wir noch natürlich auf die Prüfersicht wechseln, weil wir sind Prüfer und uns interessiert, was müssen wir denn in dem ganzen Rahmen tun, im Rahmen der Abschlussprüfung. Und da gibt es natürlich den ISA.de 560 zur Prüfung von nachträglichen Ereignissen. Grundsätzlich stellt sich natürlich immer im Rahmen der Prüfung die Frage bei jedem bilanzierenden Sachverhalt, wann ist er denn entstanden? Ja, das heißt, Periodenabgrenzungsthemen habe ich natürlich immer in der Umsatzerlösprüfung, bei Rückstellungsprüfung und so weiter. Also eigentlich beschäftigt uns ehrlich gesagt dieses Thema die ganze Prüfung. Hm. Aber natürlich gibt es nochmal einen Fokus auf das Ende der Abschlussprüfung und dann auch auf die Bilanzierung solcher Ereignisse, die eben erst nach dem Stichtag eingetreten sind. Ich kann mal einsteigen. Wir müssen nämlich mit drei Zeiträume da so ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, der Klassiker, Urs, möchtest du da vielleicht was dazu sagen, zwischen dem Abschlussstichtag und dem Datum des Bestätigungsvermerks?
Die klassische Subsequent Event Prüfungshandlung. Genau. Hat man riesige Freude dran, wenn man im Rahmen der Konzernabschlussprüfung das machen darf, weil dann darf man es nämlich zweimal machen. Mhm. Wenn man mehrere Konzernabschlussprüfungen für einen Mandant hat, dann macht man es auch mehrfach, so wie wir es auch aus eigener Erfahrung kennen. Genau, was ist es? Es ist quasi zwischen dem Zeitraum der Bilanzaufstellung und quasi der Finalisierung der Prüfung.
Mhm.
Und quasi das Unterschrift des Bestätigungsvermerks. Und jeder weiß jetzt im Rahmen der Jahresabschlussprüfung, man beginnt, dann entweder es kommt die harte Deadline oder es läuft so ein bisschen aus und irgendwann macht man alles fertig, dann geht das Leseexemplar raus und dann geht so ein bisschen Zeit ins Land und irgendwann heißt, okay, jetzt sind wir fertig. und dann heißt, okay, jetzt wollen wir das Testat unterschreiben. Und das ist dann quasi der entscheidende Zeitpunkt, wann quasi das Testat unterschrieben werden wird, dass man dann quasi nochmal den Zeitraum sich genauer anschaut. Mhm. Ja, ist da irgendwas passiert zwischen Bilanzausstellung bis hin zur entsprechenden Finalisierung der Prüfung, das man hätte berücksichtigen müssen. Das heißt, immer ganz klarer Fokus auf Bilanz oder wertaufhängende Tatsachen und nicht zwingend wertbegründende, wobei auch die wertbegründenden manchmal ganz spannend sind, um das einfach mal zu diskutieren, auch für die nachfolgende Prüfung.
Definitiv. Genau, und du hast es gerade schon gesagt, es muss so nah wie möglich am Testatsdatum dann auch sein, am besten am Testatsdatum selber, das ist so die Vorschrift. Danach darf es auf jeden Fall nicht sein, weil ihr müsst euch ja davor einfach überlegt haben, ob es noch entsprechende Ereignisse mit Auswirkungen gibt. Und dann gibt es so ein paar Standardprüfungshandlungen, die man durchführen muss. Das ist einmal ganz generell, sich darüber ein Verständnis einfach zu gewinnen. Wie geht die Gesellschaft, wie geht das Management eigentlich mit solchen Ereignissen um und wie ist es eigentlich in der Lage, selbst solche Ereignisse zu identifizieren? Ja. Das kann man sich vorstellen, in einem mittelständischen Unternehmen, das vielleicht auch familiengeführt ist, das ist ein relativ schmaler Prozess. Die Leute kennen ihr Geschäft, die sind in alle Prozesse eingebunden. Ja, wenn wir jetzt natürlich über einen DAX-Konzern oder über einen weltweiten Konzern reden, dann kann das schon deutlich komplizierter sein. Dann muss es wahrscheinlich zumindest mal einen Prozess geben, dass jede lokale Gesellschaft einen Geschäftsführer hat, der die Ereignisse im Blick hat und dann irgendwie einen Meldeprozess nach oben, ja, dass auch die im Konzern eben Bescheid wissen. Ja, da kommt es natürlich stark auf die Größe und Komplexität des Unternehmens definitiv an. Und dann die ganz klassische Befragung des Managements. Wurden solche Ereignisse identifiziert oder nicht und wie wurden sie dann berücksichtigt? Man sollte sich nochmal Protokolle angucken, insbesondere auch die Gesellschafterbeschlüsse nach dem Stichtag sind sehr interessant. Da hatte ich in der Praxis definitiv auch schon Fälle, wo dann nochmal die Gesellschafterbeschlüsse angeschaut wurden im neuen Jahr und dann plötzlich Dinge hochkamen, ja, wo die Gesellschaft sich auch keine Gedanken dazu gemacht hat, muss man ganz klar sagen, weil für die war das halt altes Jahr. Und dann wird da plötzlich in einem Protokoll über was berichtet, was ins Alte gehört. Also war eigentlich neues Jahr für die, gedanklich. Und was man auch immer mal machen kann und sollte, ist einen Zwischenabschluss oder einen Monatsabschluss, eine BWA einholen. Und einfach schauen, wie hat sich denn die Lage des Unternehmens entwickelt. Oft ist man ja noch sehr nah dran, wenn man mitten in der Prüfung noch war, bis zum Testat, dann weiß man das vielleicht auch noch oder hat vielleicht auch schon mal was gesehen in Planungen. Aber das auf jeden Fall zum Ende sich einfach nochmal einholen.
So, und jetzt mal ganz harte Tipps aus der Praxis. Ja. Nummer eins ist, fertigt euch irgendwie eine Art E-Mail-Vorlage an. Ja, also sammelt die Sachen, die ihr abfragen wollt, schon mal in eine E-Mail. Das kann man wunderbar machen. Das ist eine Standard-E-Mail, die kann man irgendwie auf dem Laufwerk oder irgendwo anders ablegen, die ich dann immer bei den subsequenten Willensprüfungshandlungen halt immer berücksichtige, dass man halt auch einheitlich alles abfragt.
Ja.
Falls ihr eine Idee braucht, wie sowas aussehen könnte, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden. Wir haben so eine E-Mail. Ja, das ist jetzt auch nicht wahnsinnig schwer, die kann man selber runterschreiben. Aber das ist auf jeden Fall ein Tipp, gerade auch für die jungen Kollegen, weil oft ist es so, dass die subsequenten Eventsprüfungshandlungen halt doch ja schnell gemacht werden, weil es wird irgendwie der Bericht fertiggestellt, dann gibt es wieder Formatierungsfragen und dann heißt, oh ja, subsequente Eventsprüfungshandlung. Deswegen bitte achtet darauf, dass es ordentlich macht. Nummer zwei ist, wenn man sich BWAs oder Bilanzen G&Vs aushändigen lässt, nicht nervös werden, wenn es einen plötzlichen Umsatzeinbruch anzeigt. Mhm. Ja, weil man aufpassen muss, dass man natürlich nicht das Gesamtjahr mit den ersten 2-3 Monaten vergleicht. Auch da hatte ich schon echt schon panische Anrufe von jungen Kollegen, die gesagt haben, oh Gott, die Unternehmen sind insolvent, die haben ja gar keine Umsätze mehr, die sind alle weggebrochen. Da kann man mal mit Ruhe einfach rangehen und sich das anschauen. Das ist wie beim UAR, also beim analytischen Vergleich, wenn ich es unterjährig mache. Bilanzen kann ich mir anschauen zum Stichtag, versus halt in den ersten 3 Monaten bei der G&V muss ich halt eine entsprechende korrespondierende entweder lineare Hochrechnung machen oder Runterrechnung oder mir den vergleichbaren Raum Zeitraum anzeigen lassen. Das sind die 2 Tipps. Also Vorlage, E-Mail und zweitens darauf achten, dass die Perioden in der Bilanz und G&V richtig sind. Was ich auch schon mal hatte, ist, wenn es dann nicht die richtige Bilanz und G&V ist und man trotzdem sagt, ist alles in Ordnung, ist halt die Dokumentation schon auch sehr dünn. Mhm. Ja, denn haben wir es nochmal neu eingeholt, aber es ist halt uncool. Und das wollte ich mal kommunizieren. Ja.
Aber ich denke, gerade zu dem Zwischenabschluss, da muss man auch mit einer gewissen Ruhe rangehen. Gerade wenn es mittelständische Unternehmen sind, da werden viele Abgrenzungen unterjährig ja gar nicht gebucht. Ja. Das heißt, die Aussagekraft von so einem Zwischenabschluss ist ja nicht die höchste. Ich denke, da ist es viel wichtiger, einfach mit dem Management einmal zu reden. Ja, habt ihr irgendwelche Ereignisse in Protokolle zu gucken und dann einfach mal zu schauen, wie sieht denn die Situation aus? Ist es wirklich so, dass Umsatzerlöse eingebrochen sind? oder ja, ist halt einfach eine normale Entwicklung. Gut, jetzt haben wir noch zwei Zeiträume, die ein bisschen seltener auftreten.
Ja, vor allem in der heutigen Zeit,
vor allem in der heutigen Zeit.
Digital signiert.
Ja, es gibt nämlich den einen Zeitraum, wenn man quasi den Bestätigungsvermerk schon erteilt hat, das heißt, man hat unterschrieben, aber der Prüfungsbericht ist noch nicht ausgeliefert. Ja, das war früher mit der Post natürlich ein großes Thema. Wenn man heute digitale Prüfungsberichte dann auch per E-Mail rausschickt, dann ist da meistens ja keine große Differenz mehr. Aber wenn in diesem Zeitraum Ereignisse bekannt werden dem Abschlussprüfer, die auf den Abschluss Auswirkungen gehabt hätten, dann muss der Prüfer natürlich drauf eingehen. Also er hat explizit keine Pflicht mehr, wenn es da zu Verzögerungen kommt, irgendwie nachzufragen oder nochmal Prüfungshandlungen durchzuführen. Aber er muss, wenn ihm Tatsachen bekannt wurden in diesem Zeitraum, natürlich darauf eingehen und muss sich überlegen, heißt das jetzt eigentlich, dass ich meinen Abschluss ändern muss? Wenn das so ist, dann muss der Abschluss, muss darauf hingewirkt werden, dass die Gesellschaft den Abschluss auch noch ändert. Und dann kommt es unter Umständen zu einer sogenannten Nachtragsprüfung. Das heißt, ich habe genau diesen Teil, der geändert wurde, nochmal zu prüfen. Es gibt dann üblicherweise auch zwei Daten im Bestätigungsvermerk, wann geprüft wurde. Gibt es dann nochmal eigene Vorschriften, so ein bisschen, wie so ein Bestätigungsvermerk dann auch aussieht. Aber das ist eigentlich relativ unspektakulär. Dann hat man es nochmal geprüft. Spannender wird es natürlich, wenn ich jetzt so ein Ereignis habe und die Gesellschaft weigert sich, den Abschluss zu ändern. Weil das heißt natürlich, ich muss mir überlegen, welche Auswirkungen hat es auf mein Prüfungsurteil? Kommt es vielleicht sogar zur Modifizierung, zur Einschränkung oder Versagung? Da muss ich das natürlich auch tun, ja, in einem neuen Bestätigungsvermerk, einem neuen Prüfungsurteil. Und muss dann natürlich auch darauf hinwirken, sollte die Gesellschaft und das Management irgendwie schon mein Prüfungsurteil kommuniziert haben, dass das adressiert wird und die Bilanzadressaten informiert werden, dass es eben zu einem geänderten Prüfungsbericht kam, ja, und zum geänderten Prüfungsurteil. Und dann gibt es als dritten Zeitraum noch das, ich habe schon meinen Prüfungsbericht verschickt, also es gibt überhaupt nichts mehr, was ich zu tun habe. Da gelten genau die gleichen Pflichten wie gerade im zweitgenannten Zeitraum. Ich habe nur das größere Problem natürlich, mein Bestätigungsvermerk ist im Umlauf, mein Prüfungsbericht ist im Umlauf. Ich muss also irgendwie darauf hinwirken, den einzusammeln und muss die Adressaten informieren, dass der ursprüngliche Bestätigungsvermerk nicht mehr gültig ist.
Das ist auch spannend, da kommen wir so ein bisschen aus einer älteren Zeit. Mhm. Einsammeln war ja früher möglich, weil man halt gedruckte Exemplare ausgeliefert hat. Du wirst es ja auch noch kennen, wenn man teilweise die Berichte 30-fach gedruckt hat und unterschrieben hat. Saß immer gefühlt einen halben Tag im Büro und hast einfach nur Testate unterschrieben. Heutzutage macht man das ja nicht mehr. Man signiert ja digital. Das heißt, es gibt eine Variante, die wird digital signiert, wird rausgegeben, ja, feuert oder verschickt. So, und dann heißt es, sammel die mal wieder ein. Ist ja faktisch ausgeschlossen. Ja, man muss dem sagen, man darf es nicht mehr weitergeben, sondern wieder zurückholen und so weiter. Ob es dann wirklich, wenn man dann macht, man weiß es nicht. Bei den physischen Exemplaren war man sich sicher.
Ja, aber umso wichtiger ist es natürlich, wenn die Herausgabe schon erfolgt ist, dass man dann auch auf die Adressaten zugeht und die als Prüfer auch unter Umständen informiert. Da muss man dann auch über Verschwiegenheitspflichten immer nochmal aufpassen. Also rennt da auch nicht sofort irgendwie auf jemanden zu. Muss man im Einzelfall anschauen. Aber das ist natürlich der wichtigere Teil, weil eine PDF-Datei kann man nicht zurücknehmen in dem Sinne.
Ja. Sehr schön.
Genau. Wunderbar. Dann haben wir eigentlich noch eine kurze Zusammenfassung, lieber Urs.
Ja, schön. Da freue ich mich doch, oder? Okay, also eine Minute.
Ab jetzt.
Okay, also wir haben heute über Ereignisse nach dem Abschlussstichtag gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, was der Unterschied ist zwischen werterhellenden und wertbegründenden Tatsachen. Werterhellende sind die Tatsachen, die man noch im Jahresabschluss zu berücksichtigen hat. Wertbegründende nicht mehr, aber jedoch entsprechend, falls sie wesentlich sein sollten, im Rahmen der Anhangangabe dann nochmal zusammengefasst und beschrieben werden müssen. Und dann haben wir noch kennengelernt, dass es aus dem Lagebericht in den Anhang rübergerutscht ist, vor einigen Jahren. Wir werden langsam alt. So, und dann hatten wir einige spannende Beispiele, die es sicherlich wert sind, nochmal sich anzuhören. So, und dann sind wir auf die Prüfung übergegangen und haben uns überlegt oder diskutiert, was passiert dann mit Ereignissen im Rahmen von der Prüfung bis zur Finalisierung der Prüfung, Bilanzaufstellung, Zeitraum, Unterschreibung der Testate, was passiert, wenn es dazwischen passiert, was muss ich durchführen für Prüfungshandlungen, ich brauche ein Prozessverständnis darüber, wie die Subsequent Events eingesammelt werden, ich muss mir anschauen, wie kommt der Mandant an die jeweiligen Informationen, ich muss mir Unterlagen einholen und ich muss auch generell einfach befragen und mir so ausreichend viele Informationen, dass ich sicher sein kann, dass ich die wesentlichen Sachverhalte identifiziert habe. So, und dann haben wir eben diese drei Zeiträume kennengelernt, den einen habe ich jetzt gerade schon beschrieben, Tatsachen bis zur Unterschrift und jetzt Tatsachen nach der Unterschrift, einmal bis zum Versand des Prüfungsberichtes, das ist relativ einfach, da würde man dann nochmal eine Nachtragsprüfung durchführen oder falls der Prüfungsbericht tatsächlich schon signiert und versendet wurde, und solche Sachverhalte auftreten und ich der Meinung bin, das ist zu wesentlich für meine Aussage, dann muss ich sie wieder einsammeln und dann entsprechend auch nochmal im Rahmen einer Nachtragsprüfung dann korrigieren.
Sehr schön.
Gut. Super.
Dann vielen Dank.
Ich habe zu danken, Tobi. Hat wieder und viel Spaß gemacht.
Wir hören uns wieder in 2 Wochen.
Bis dann.
Ciao.
Ciao.
Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann vergiss unbedingt nicht, den Podcast zu abonnieren und uns eine Bewertung zu hinterlassen. Das würde uns sehr helfen.
Hey, und wenn du Fragen zum Inhalt hast oder dir bestimmte Themen für zukünftige Folgen wünschst, dann schreib uns einfach eine Mail. Unsere Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Wir hören uns wieder in 2 Wochen. Bis dann.